Möge Gott es aus Gnaden schenken, dass wir dabei sind, wenn dieses große Treffen stattfindet.
Amen.
Wenn alle Erlösten aus der Zeitspanne des Alten und des Neuen Testaments gemeinsam dem Herrn begegnen, das heißt, wir gemeinsam das Mahl mit Abraham, Isaak und Jakob, mit allen Erlösten in der Herrlichkeit feiern werden. Gott schenke Gnade, dass keiner von uns an jenem Tage fehle. Es lohnt sich, wirklich alles dran zu setzen und dabei zu sein. Und wer bereit ist, wie Abraham, alles hinter sich zurückzulassen, um dann das Ziel zu erreichen, der wird es erreichen.
Amen.
Aber es gehört dazu, alles, was uns hindern könnte, dass wir es zurücklassen. Sie kommen von Ost und West, so haben wir es gesungen. Sie kommen von Süd und Nord. Wir glauben, dass sie den Saal in der Herrlichkeit füllen werden. Und es liegt mir wirklich am Herzen, dass alle, die Gottes Wort in Wahrheit hören und gläubig geworden sind, den ganzen Weg mit dem Herrn gehen und das Ziel erreichen. Paulus hat damals gesagt, ich leide abermals Geburtsschmerzen um euch Christus als eine reine Jungfrau zuführen zu können. Wir glauben, dass der Herr Sorge dafür getragen hat und bis ans Ende dafür tragen wird, dass die Seinen das Ziel erreichen. Wir haben es ja im Johannesevangelium mitgelesen, dass alle, die der Vater gegeben hat, kommen werden. Und niemand von denen, die Gottes Eigentum sind, verloren gehen werden. Der einzige Unterschied, und den müssen wir um der Wahrhaftigkeit willen hervorheben, ist nämlich der zwischen verloren gehen und nicht verloren gehen, gibt es wirklich diesen Unterschied, ob man an der ersten oder an der zweiten Auferstehung dabei ist, ob man Teil hat an der ersten Auferstehung, an der Entrückung, am Hochzeitsmahl, am tausendjährigen Reich und mit Christus auf seinem Throne sitzt und mit ihm herrscht, oder ob man am Endgericht angenommen wird, weil man ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen hat. Natürlich, wer an ihn glaubt, wirklich biblisch glaubt und das Erlebnis gemacht hat, dass ihm die Schuld und Sünde vergeben wurde, der geht nicht verloren, sondern er ist ja gerettet worden. Aber wir möchten in der Tat zu der Erstlingsschar gehören und dabei sein, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn er sie heimholt, dann möchten wir dabei sein. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieser Verkündigung, die Gott uns anvertraut hat. Glaubt ihr das alle?
Amen.
Ich glaube es von ganzem Herzen. Denn nur da, wo die volle Wahrheit verkündigt wird, kann sie geglaubt werden.
Amen.
Nur da, wo sie geglaubt wird, kann sie erlebt werden.
Amen. Ja.
Nur so, Gott hat ja ein Prinzip, Gott hat Wege und Mittel, aber wir müssen uns in der Tat stets vor Augen führen, dass diejenigen, die vor Gott bestehen wollen, den ganzen Weg im Gehorsam mit ihm gehen müssen, um dann aus Gnaden das Ziel zu erreichen. Ich hatte gestern ja bereits den Bericht über die letzte Afrikareise gegeben. Das erübrigt sich heute. Gott hat die Türen aufgetan, er segnet, und wir wünschen nur noch, dass es auch hier noch geschehen könnte. Wie Bruder Russ schon sagte, wer nicht im Namen des Herrn kommt, sondern im Namen einer Kirche oder im eigenen Namen mit Prunk und Gloria, der wird aufgenommen, dem wird zugejubelt, auf den hört alle Welt. Wer aber im Namen des Herrn kommt, der wird gar nicht gehört, der existiert für diese Welt nicht. Aber eins dürfen wir glauben, alle, die von Gott zum ewigen Leben verordnet sind, werden Gottes Wort hören, werden glauben, wie die Schrift sagt, und werden das Ziel erreichen. Es scheint so, nicht nur, dass es scheint, es ist so. Jeder muss seinen Platz finden und einnehmen. Wer dem Herrn folgen will, der trete auf die Seite des Herrn. Der schwanke nicht nach links und nach rechts, sondern komme zum Herrn, folge und diene ihm. Dann vielleicht noch als Letztes, ich habe es gestern Abend schon gesagt, wer noch an der Israelreise teilnehmen möchte, tut gut, wenn es uns heute sagt, denn die Zahl ist beinahe voll. Gott segne uns alle. Lasst uns fortfahren, ebenfalls aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel, und zwar Vers 63. Ich möchte heute einige Bibelstellen lesen und mich an das, was wir gestern Abend bereits betrachtet haben, anschließen. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
Amen.
So muss es aber in uns werden, dass die Worte Gottes Geist und Leben sind, wissen wir. Die Frage ist, sind sie Geist und Leben in uns geworden? Haben wir sie im völligen Glauben aufgenommen? Sind sie ein Teil unseres göttlichen Lebens geworden? Denn auch da hat Bruder Russ einen herrlichen Vers gelesen, den Jesus sagte, wie ich das Leben in mir trage, um des Vaters Willen. Und dann geht das weiter, bis auch wir mit eingeschlossen werden. Ich lese den Vers. Es ist der Vers 57 in Johannes 6. Vers 57. Wie mich mein Vater, der das Leben in sich trägt, gesandt hat, und ich lebe, in mir trage, um des Vaters Willen, so wird auch der, welcher mich ist, das Leben haben um meinetwillen.
Amen.
So wie Gott in Christus war, muss Christus in uns sein.
Amen.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Keine Lehre, keine Idee, sondern Gott geoffenbart in Christus und Christus geoffenbart in uns.
Amen.
Göttliche Realität. Nicht nur Wiederholung von Schriftstellen, nicht nur Aufsagen von Zitaten, sondern göttliche Realität in unserem Leben.
Amen.
Und ich wünsche es mir und uns allen, dass wir wirklich eine Begegnung mit Gott haben, die unser ganzes Leben verändert und Gottes Leben in uns bewirkt. Ich möchte weiterlesen, auch ein sehr bekanntes Wort, um über das Haus Gottes, die Gemeinde des Herrn, überhaupt die Sache Gottes zu sprechen, aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel. 2. Korinther, Kapitel 6, das bekannte Wort von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Lass mich noch einen Vers weiterlesen. Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Wer diese Verse verstehen will, der muss vielleicht von Vers 14 lesen, im gleichen Kapitel, wo geschrieben steht, gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemeinsam? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Und so weiter und so weiter. Die Zeit der Vermischung hat ihr Ende gefunden. Gläubig und ungläubig passt nicht zusammen. Und es gibt noch heute Gläubige, die meinen, sie könnten die Ungläubigen bekehren. Da gibt's noch junge Menschen, und das liegt erst einige Stunden zurück, vielleicht 2-3 Tage und einige Stunden, um genau zu sein. Es gibt noch Menschen, die gläubig sind im jüngeren Alter und meinen, wenn sie einen Ungläubigen oder eine Ungläubige kennenlernen, dass sie diese dann bekehren können. Das haben sehr viele schon gemeint. Erstens kann kein Mensch den anderen bekehren. Bekehrung kommt nur von Gott.
Amen.
Aber wenn der eine auf höherem Grunde steht und der andere unten tief ist und der eine den anderen ziehen will, wer wird wohl wen ziehen? Der da oben steht, den der da unten rauf, oder der da unten ist, den oben runter? Ein Ruck und der Fall ist groß. Ihr Lieben, wir leben in einer ganz ernsten Zeit. Es hat in der Tat eine solche Zeit der totalen Entscheidung und Scheidung noch nicht gegeben, wie es sie heute gibt. Es ist unmöglich, sich selbst zu teilen, denn dann geht alles in Bruch. Wir müssen unsere Einstellung und unser Ja dem Herrn gegenüber voll und ganz haben, ohne uns dabei anstrengen zu müssen. Es muss ein Teil unseres göttlichen Lebens geworden sein. Deshalb die Frage, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wie verträgt sich die Gemeinde des lebendigen Gottes mit allen anderen? Oder Gottes Wort mit Menschenwort? Wir könnten da eine ganze Liste aufführen. Deshalb die Mahnung, da wir nun solche Verheißungen haben, welche? Dass Gott herausruft, dass er unter uns wandeln und wohnen will, dass er unser Vater sein möchte und wir ihm Söhne und Töchter sein sollen. Weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen lassen, um völlige Heiligung bei uns zu schaffen in der Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit.
Amen.
Und wir haben es sicherlich alle schon gelernt oder mitbekommen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Lippenbekenntnis und der Realität. Und das sehr oft auch bei Gläubigen. Man kann Dinge sagen und davon überzeugt sein. Und trotzdem braucht es nicht so zu sein. Wenn es aber dahin kommt, dass unser Zeugnis und unser Leben, unsere Hingabe, unser Alles wirklich den Platz gefunden hat, den Gott für die Sache bestimmt hat, dann wird's wohl ergehen. Wie viele sagen, ich diene dem Herrn von ganzem Herzen, und sie tun's nicht. Wie viele sagen, mein ganzes Leben gehört dem Herrn, und es gehört ihm nicht. Wie viele sagen, meine ganze Zeit, mein Alles, und so weiter. Erst dann, wenn es übereinstimmt. Wie viele sagen, ich liebe jeden, und bei der ersten Sache, wo es drauf ankommt, wird's offenbar, dass es nicht so ist. Gott will uns dahin bringen, dass wir tatsächlich das, was er verheißen hat, auch wirklich empfangen haben. Und wenn wir's empfangen haben, dann wird es in unserem Leben als göttliche Realität offenbar werden. Im Anschluss an gestern Abend möchte ich doch noch einige wichtige Stellen lesen, um uns die Parallelen aus dem Alten zum Neuen Testament zu zeigen. Es gab einige sehr wichtige heilsgeschichtliche Ereignisse im Alten Testament. Das eine war die Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten, als das Blut der Lämmer an die Türpfosten gestrichen wurde und der Herr die Seinen mit mächtiger Hand herausführte. Das andere, die Hereinführung nach 40 Jahren Wanderung in der Wüste in das verheißene Land. Dann kamen gewisse Zeitabschnitte, es ging rauf und runter. Dann kam die Androhung, dass das Volk Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft sein würde, aber dass der Herr es nach dieser Zeit zurückführen und dass der Tempel wieder aufgebaut und er sich der Seinen neu annehmen würde. Auch das war eine ganz besondere Zeit, die Zeit der Zurückführung. Und ihr wisst ja, dass alle Geräte aus dem Tempel genommen wurden, ehe er zerstört worden ist. Und später wurden alle Geräte, die in den Tempel gehörten, zurückgebracht. Wenn wir die neutestamentliche Gemeinde betrachten, alle Gaben, alle Früchte, alles ging da verloren. Die Gemeinde ging zu Bruch. Aber Gott sprach, ich werde wieder erstatten. Gott will aufbauen. Er will zurückgeben. Und zwar alles, was ursprünglich in die Gemeinde hineingelegt wurde, das gehört in die Gemeinde. Und das muss in die herausgerufene Gemeinde zurückkehren. Das ist unter dem Begriff Wiedererstattung aller Dinge, wie es in Apostelgeschichte Kapitel 3 von 19 bis 21 geschrieben steht, zu verstehen. Nicht nur eine Herausrufung, sondern Herausrufung zu einem göttlichen Zweck. Die Gemeinde hat eine göttliche Bestimmung auf Erden. Sie ist Offenbarungsstätte des allmächtigen Gottes. In der Gemeinde muss die göttliche Ordnung wieder eingeführt werden, nicht von mir und nicht von dir, sondern von dem Herrn, der das Haupt ist und der da spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Lasst mich einige wichtige Stellen lesen. Ich beginne mit Sacharja, dem zweiten Kapitel. Sacharja, Kapitel 2, Vers 14, vielleicht bis sogar bis 17. Zacharia Kapitel 2 von Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn wisse wohl, ich komme und nehme Wohnung in deiner Mitte. So lautet der Ausspruch des Herrn. Da werden sich dann an jenem Tage viele Völker an den Herrn anschließen und mir als Volk angehören. Und ich werde in deiner Mitte Wohnung nehmen. Dann wirst du auch erkennen, dass der Herr der Heerscharen es ist, der mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Juda als sein Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem wieder neu erwählen. Stille sei alles Fleisch vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnstätte. Es gibt Schriftworte, die bereits erfüllt sind. Es gibt Worte, die prophetisch betrachtet eine zweifache Erfüllung haben. Es gibt solche, die noch in Zukunft ihre Erfüllung finden werden. Was hierbei wichtig ist, Gott hat Verheißungen gegeben. Er gab sie für Israel, er gab sie für die Gemeinde. Was Israel zugesagt wurde, wird sich an Israel erfüllen. Was der Gemeinde verheißen wurde, wird sich an der Gemeinde erfüllen. Eine Parallele gibt es immer. Das Volk Israel betrachtet Gott nicht, wenn es in New York oder in der ganzen Welt zerstreut wohnt, sondern er betrachtet es in dem Lande der Verheißung, nämlich da, wo es hingehört, dahin muss es zurückkommen, wenn Gott, der Gott Israels, sich seinem Volke wieder offenbaren wird, dann wird es im Lande Israel sein. Amen. Und nicht irgendwo. Es wird da sein, wo Gott die Verheißung hingelegt hat. Ja. Da selbst wird sie sich auch erfüllen. Ja. Und deshalb dieser herrliche Ausspruch hier in Vers 16. Der Herr aber wird Juda als Erbteil auf dem heiligen Boden in Besitz nehmen. Ja. Und Jerusalem neu erwählen. Ich möchte nicht auf das Thema Israel zu sprechen kommen, dafür sind wir heute Morgen ja nicht hier. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Aber wie viele Vorschläge wurden nach der Balfour-Deklaration gemacht? Den Juden hier Land zu geben, den Juden dort Land zu geben. Es gab Männer, die auftraten und sagten, ihr könnt das Land, das ihr uns geben wollt, behalten. Gott hat uns das Land gegeben. Amen. Und dahin wollen wir und müssen wir zurückkehren. Ja. Gott hat eine gewisse Ordnung. Wer hat's gewusst, dass Uganda vorgeschlagen wurde? Wer Geschichte liest, der kann das alles nachvollziehen. Es kamen einige Vorschläge, aber es gab Männer Gottes. Ja. Meinetwegen im alttestamentlichen Sinn, die doch gesagt haben, lasst uns in Ruhe. Gott hat uns das Land unserer Väter verheißen. Amen. Und dahin wollen wir zurück. Ja. Und so entstand das, was man Zionismus nennt. Aber diese Leute hatten ja eine biblische Grundlage. Ja. Und ich möchte damit nur einen Punkt hervorheben. Auch die Gemeinde des lebendigen Gottes kann doch nicht zerstreut in Verwirrung bleiben und damit rechnen, dass Gott nun überall nach eigener Fasson den Leuten irgendetwas tun wird. Gott ruft zurück auf den heiligen Boden der Verheißungen. Und nur da, wo wir uns auf göttlichen Verheißungsboden im Glauben stellen können, nur da wird Gott reden, wirken und antworten. Was hatte er gesagt? Die Stätte, die ich erwählen werde, an der Stätte werde ich meinen Namen hintun, oder an die Stätte. Und daselbst werde ich mit euch Gemeinschaft haben.
Amen.
Gott hat eine Gemeinde als Offenbarungsstätte, die seinen Namen durch Offenbarung bekommen hat.
Ja.
Das heißt, durch Offenbarung das Verständnis über die Namen erhalten hat.
Ja.
Und nur da, wo Gott erwählt, wo er seinen Namen und sein Wort offenbaren kann, wo Menschen ihm glauben und das anhören, was er sagt, wo nicht Menschen zu Wort kommen, sondern wo Gott zu Wort kommt,
ja,
wo er seinen Plan vorlegen kann und seine Gedanken offenbaren kann. Nur da wird Gott mit den Seinen zur Vollendung schreiten. Es gibt wirklich nur diese eine Möglichkeit, zum Herrn zurückzukehren. Dann steht in Vers 17, Stille, sei alles Fleisch vor dem Herrn. Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnstätte. Lasst mich weiterlesen aus dem folgenden Kapitel, Zacharia, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Vernimm es doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Amtsbrüder, die vor dir ihre Sitze haben, ihr seid Männer, die ein Vorzeichen bedeuten. Denn wisse wohl, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen, denn siehe, der Stein, den ich vor Josua hingestellt habe, auf diesen Stein sind sieben Augen gerichtet. Auf diesen Stein will ich selbst nunmehr seine Inschrift eingraben. So lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Ich will die Verschuldung dieses Landes an einem Tage hinwegschaffen. An jenem Tage, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen zu Gaste laden und unter seinen Weinstock und unter seinen Feigenbaum. Wir sehen hier schon die Brücke geschlagen bis hin zum tausendjährigen Reich. Man kann es nachlesen in Jesaja Kapitel 66. Worum es mir hier geht, ist doch Folgendes, oder uns, oder Gott. Es geht hier darum, dass im Worte Gottes gewisse Abläufe, gewisse Dinge vorschattiert worden sind. Hier heißt es, ihr seid Vorzeichen oder habt eine vorbildliche oder eine Sinnesbedeutung auf das, was noch geschehen wird. Ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Und hier heißt es ja, sieben Augen, von den sieben Augen. Wer die Offenbarung liest, der liest tatsächlich von dem Lamm mit den sieben Augen, den sieben Hörnern, liest von den sieben Geister Gottes, er liest von der Zahl sieben immer und immer wieder.
Ja.
Gott hat aber nur einen Geist, aber es waren sieben Gemeindezeitalter.
Ja.
Und siebenmal hat der Geist Gottes in besonderer Weise gewirkt.
Amen.
Gott hat das schon alles im Alten Testament veranschaulicht, aber die meisten sehen es nicht. Wenn ihr Kapitel 4 liest, dann ist es sehr, sehr einfach zu sehen. Hier steht in Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz von Gold, und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf. Und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Schon im Alten Testament, nicht nur Mose hat den goldenen Leuchter angefertigt, aus getriebener Arbeit, aus einem einzigen Stück bestand der goldene Leuchter von A bis Z, aus einer einzigen Masse. Da wurde nichts hinweggetan und nichts hinzugefügt. Hier hat es der Prophet Zacharia mit Blick auf die neutestamentliche Gemeinde gesehen. Johannes sah in Offenbarung 1 den, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelte, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hielt. Die Erfüllung dessen, was im Alten Testament vorschattiert wurde, hat oder findet noch im Neuen ihre Erfüllung. Ein Ölbehälter. Öl ist ganz klar, der Behälter auch. Öl spricht immer vom Heiligen Geist. Über diesem goldenen Leuchter war der Ölbehälter. Es ist das Zeitalter, in dem der Heilige Geist wirkt. Jesus sagte, wenn ich nicht von euch gehe, dann kann der Heilige Geist nicht kommen. Wenn ich aber gegangen bin, dann wird er kommen. Und er ist gekommen. Und der Heilige Geist ist während der gesamten Zeitspanne des Neuen Testaments, die durch sieben besondere heilsgeschichtliche Epochen geht, wirksam gewesen. Das wird dadurch angedeutet, dass aus diesem Ölbehälter sieben Gießröhre herabkommen, um die sieben Lampen, die sich auf dem goldenen Leuchter befinden, mit Öl zu versorgen. Deshalb steht geschrieben, dem Öl und dem Wein fügt keinen Schaden zu. Beides muss bleiben. Offenbarung durch den Geist und Überwältigung aufgrund der göttlichen Offenbarung, die der Herr aus Gnaden geschenkt hat.
Amen.
Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und lasst mich im Namen des Herrn persönlich werden. Denn unter dem Begriff Gemeinde könnte man sich einen großen Schirm vorstellen, unter den sich alle, wenn es heiß wird, begeben. Nicht nur Gemeinde, sondern jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, muss diese göttliche Offenbarung durch den Heiligen Geist empfangen haben.
Amen.
Es nützt der Gesamtgemeinde nichts, wenn du persönlich diese Offenbarung Jesu Christi durch den Geist nicht empfangen hast. Dann wiederholst du, was andere gesagt haben, aber es ist nicht dein persönliches Erlebnis. Und dahin muss es kommen. Lebendige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, lebendige Bausteine in dem lebendigen Bau des göttlichen Hauses, das zusammengefügt wird, damit geistliche Opfer dargebracht werden können. Jeder von uns muss diese persönliche Erfahrung mit Gott gemacht haben.
Amen.
Jeder muss nicht nur wissen, dass Rettung und Heil und Vergebung da ist und sie erlebt haben, sondern auch diesen Teil aus Gnaden miterleben. Dass wir nicht nur wiederholen, ob es in der Schrift oder ob es Zitate sind, dass wir nicht nur wiederholen, sondern dass das, was geschrieben steht, unsere persönliche Erfahrung geworden wäre. Dahin muss es kommen. Die Zeugnisse der Schrift dienen dazu, dass wir uns daran messen. Und wenn es nicht ausreicht, wie der Prophet Jesaja in Kapitel 28 sagt, das Bett ist zu kurz, dass man sich darin nicht ausstrecken kann und die Bettdecke zu knapp, um sich damit zu einzuhüllen, dann müssen wir sagen, Herr, es mangelt, es reicht nicht. Aber du hast die Fülle. Du willst dich uns offenbaren. Die Stunde ist da. Gott will sich uns offenbaren. Jeder soll persönlich dieses Erlebnis mit dem Herrn haben. Lesen wir weiter aus Zacharia Kapitel 6. Man könnte hier in diese Einzelheiten überall tief hineingehen. Aber in Kapitel 3 haben wir von dem, der Spross genannt wird, gelesen. Und hier lesen wir in Kapitel 6, Zacharia Kapitel 6 von 12. Und richte dann folgende Worte, dem Sohne Jozur, folgende Worte, So hat der Herr, der Heerscharen, gesprochen. Siehe, da ist ein Mann, Spross ist sein Name, denn unter seinen Füßen wird es sprossen. Der wird den Tempel des Herrn bauen.
Amen.
Der wird den Tempel des Herrn bauen. Es sollte aus dem Wurzelspross Isais, sollte ja etwas hervorkommen. Es ist hervorgekommen.
Amen.
Ja, er ist hervorgekommen.
Ja.
Dieser Spross, und unter seinen Füßen soll es sprossen.
Ja.
Er ist nicht allein. Wer weiß, was ein Spross ist? Wer kommt vom Lande? Wenn ein Same zuerst irgendwann zu sehen ist,
ja,
es sprost, es kommt hervor. Das, was gesät wurde,
ja,
kommt hervor. Das erste Durchdringen zur Oberfläche.
Ja.
Spross genannt. Er kam. Er war missverstanden von den Menschen. Aber auch das war der Weg Gottes. Als Weizenkorn ist er gestorben,
ja,
in die Erde gelegt und ist nicht allein geblieben, sondern eine große Ernte wird durch ihn hervorkommen.
Ja.
Und ganz am Ende, in der Vollendung, wird es so sein, wie es im Natürlichen ist. Dieselbe Substanz, hundertprozentig die gleiche Substanz, wie sie in dem Weizenkorn ist, das gesät wird, ist später in der Ernte in jedem einzelnen Weizenkorn.
Amen.
Und wenn Johannes schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir eins sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein.
Amen.
Dann ist das hundertprozentig die Wahrheit. Denn wie wir alle irdisch das Bild des Adams an uns tragen, manchmal zu unser aller Kummer, so werden wir zu unser aller Freude das Bild des Himmlischen an uns tragen.
Amen.
Und wir werden ihm gleich sein. Das sagt Gottes Wort. Nun hier steht, sein Name ist Spross, unter seinen Füßen wird es sprossen, der wird den Tempel des Herrn bauen. Ich lese weiter. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn aufbauen und Herrlichkeit gewinnen wird. Und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen. Und ein Priester wird an seinem Throne stehen. Und friedliches Einvernehmen wird zwischen beiden sein. Hier muss ich einfach dem lieben Dr. Menge doch sagen, dass er mit dem Verstande übersetzt hat, richtig steht, was in der Anmerkung zu finden ist, in der untersten Zeile, und zugleich Priester sein auf seinem Thron.
Ja.
So steht's im Urtext.
Ja.
Da wird nicht ein anderer neben ihm sein, sondern er derselbe wird zugleich Priester auf seinem Throne sein. Die Bibelübersetzer hatten ja die Trinitätsidee sowieso im Hinterkopf. Und das war eine schwierige Sache für sie,
ja,
immer die richtigen Worte zu finden. Es bedarf der Offenbarung. Dankbar sind wir auch dafür, dass selbst da, wo Bibelübersetzer Offenbarung nicht hatten, da schenkt sie uns der Heilige Geist mitten in allen Übersetzungen.
Amen.
Es gibt ja Menschen, die vergleichen sehr viel. Ich glaube, ich habe genau 15 Bibelübersetzungen. Aber ich mache aus jeder das Beste. Das heißt, ich kann jede am besten verstehen. Und ich weiß ganz genau, nur der Heilige Geist kann alles hundertprozentig zusammenfügen. Nicht die Intelligenz eines Menschen. Sie haben ihren Beitrag geleistet. Aber das Wort unseres Gottes bleibt nach wie vor kein toter Buchstabe, sondern ist Geist und ist Leben. Ganz gleich, welche Übersetzung wir lesen, der Geist Gottes wird uns in alle Wahrheit führen. Lasst mich noch Vers 15 lesen, Vers 15 in Sacharja 6. Und die in weiter Ferne Wohnenden werden kommen und am Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet dann erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat, und dies alles wird geschehen, wenn ihr der Stimme des Herrn, eures Gottes, willig gehorcht.
Amen.
Nicht nur Glauben, nicht nur Hören des Wortes, sondern Gehorsam, ein Befolgen dessen, was der Herr gesagt hat. Ich möchte dazu noch andere Schriftstellen lesen, und zwar aus dem Propheten Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 47, und dann einige aus dem Esra und vielleicht Nehemia. Jesaja, Kapitel 44, Kapitel 44, Jesaja, Kapitel 44, von Vers 24. So hat der Herr gesprochen, dein Erlöser, der dich von deiner Geburt an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles wirkt, der ich den Himmel ausgespannt habe, ich allein die Erde ausgebreitet. Wer war bei mir? Der die Wunderzeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager als Narren hinstellt, der die Weisen beschämt abziehen lässt und ihr Wissen als Torheit erweist, der das Wort seiner Knechte verwirklicht und den von seinen Boten verkündigten Ratschluss vollführt. Das gefällt mir am besten. Mir ist das sehr recht, wenn der Herr die Gedanken der Schwätzer vereitelt, aber noch rechter ist es mir, wenn er das Wort, das er durch seine Knechte gesprochen hat, erfüllt und verwirklicht. Das gefällt mir am meisten. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die schadenfroh sind. Das ist ein Attribut, das mir nicht mitgegeben worden ist. Ich freue mich lieber mit denen, denen es gut geht. Schadenfreude sollten wir eigentlich nicht empfinden. Hier steht das herrliche Wort, der das Wort seiner Knechte verwirklicht und den von seinen Boten verkündigten Ratschluss vollführt, der von Jerusalem verheißt. Es soll wieder bewohnt werden. Und von den Städten Judas, sie sollen neu aufgebaut werden. Und ich will ihre Trümmerstätten wieder aufrichten. Wer zur Meerestiefe spricht, werde trocken. Und ich will deine Fluten versiegen lassen. Wer zu Kyros sagt, er ist mein Hirt. Und er soll all meinen Willen ausführen, indem er für Jerusalem gebietet, es soll wieder aufgebaut werden und für den Tempel, er werde neu gegründet. Etwas ganz Wunderbares. Wer war Kyros? Er war der Perserkönig zu der Zeit. Und Gott kann Herzen lenken wie Wasserbäche. Als die Zeit kam und die 70 Jahre vergangen waren, forschte Daniel nach. Ihr kennt ja alle die Stelle. Ich glaube nicht, dass ich sie unbedingt lesen muss. Aber vielleicht ist es doch besser. Daniel hat auch, obwohl er Prophet war, in den prophetischen Schriften geforscht, um dann zu wissen, ob die Zeit da ist. Und auch wir müssen im prophetischen Wort forschen, um die Zeit und Stunde zu erkennen, in der wir leben, um die Verheißungen, die Gott gegeben hat, zu begreifen. Daniel 9, Vers 2. Im ersten Jahre seiner Regierung richtete ich, Daniel, meine Aufmerksamkeit in den Heiligen Schriften auf die Zahl der Jahre in Betreff derer das Wort des Herrn einst an den Propheten Jeremia ergangen war. Merkt ihr? Er war sich dazu gar nicht zu schade oder dafür gar nicht zu schade. Er las nach. Er war ein Prophet. Er forschte, was Propheten, die vor ihm waren, geweissagt hatten, um dann zu wissen und zu erfahren. Offenbarung kommt nicht nur direkt von oben. Offenbarung kann auch durch das Wort kommen, das Gott bereits niederschreiben ließ. Und ich glaube, das ist die sicherste Offenbarung. Es gibt keine Offenbarung auf Gottes Erdboden, die so sicher ist, wie die als die Offenbarung, die aus dem Worte Gottes kommt. Daniel forschte im Propheten Jeremia. Und dann kam das Verständnis. Die Offenbarung kam dann beim Lesen dieses Wortes. Wie kommt uns die Offenbarung? Wenn wir uns hinlegen und fantasieren? Nein. Wenn wir Gottes Wort mit Ehrfurcht und Andacht lesen und den Herrn darum bitten, uns Klarheit zu schenken und die Zeit erkennen zu lassen, in der wir leben, dann wird Gott uns die richtigen Bibelstellen finden lassen und die richtige Antwort durch sein Wort aus Gnaden schenken. Ich lese weiter auf die Zahl der Jahre im Betreff derer das Wort des Herrn einst an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich über den Trümmern Jerusalems eine Zeit von 70 Jahren hingehen sollte. So richtete ich denn mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen und der Fasten in Sack und Asche. Ihr Lieben, wir merken, dass es bei diesem Manne Gottes nicht eine Erkenntnisfrage war, um sein Wissen zu bereichern. Es ging ihm darum, aus der Heiligen Schrift zu erfahren, was jetzt als nächstes im Plane Gottes geschehen sollte. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott uns das prophetische Wort geoffenbart hat. Nicht, um unser Wissen nun so auszustatten, dass wir beinahe einen zweiten Kopf dazu nötig hätten, sondern uns durch Offenbarung in unseren Herzen wissen zu lassen, dies ist die Zeit, dies ist der Tag, von dem die Propheten, unser Herr und die Apostel gesprochen haben. Wie erfahren wir es? Indem wir Gottes Wort lesen und der Geist Gottes die Dinge offenbart, die darin geschrieben stehen. In Jesaja 44 lese ich nur noch einmal den letzten Vers. Der von Kyros sagt, er ist mein Hirt, er soll all meinen Willen ausführen, indem er für Jerusalem gebietet, es soll wieder aufgebaut werden und für den Tempel, er werde neu gegründet. Lasst mich das nun in der Realität nachlesen, wie es wirklich geschah. Aus Esra Kapitel 1, hier wird das Wort Kyros als Chores übersetzt. Es ist der gleiche Perserkönig, je nach Übersetzung. Esra Kapitel 1 von Vers 1. Im ersten Regierungsjahre des Königs Kyros, des Königs von Persien, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge, regte der Herr den Geist des Perserkönigs Kyros dazu an, folgende Verfügung in seinem ganzen Reiche auszurufen und durch schriftlichen Erlass bekannt machen zu lassen. Merkt ihr, wie herrlich das ist? Wenn die Zeit Gottes gekommen ist, dann wird Gott an Gläubig, an Ungläubig, an allen, die einen Beitrag zu dem zu leisten haben, was in seinem Plan und Willen ist. Ist ein König, dann wird Gott sein Herz lenken. Ist es ein Volk, dann wird Gott das Herz des Volkes lenken. Aber merkt ihr, wie Daniel, so wird auch hier das Wort des Propheten Jeremia erwähnt. Wir könnten auch das nachlesen, aber ihr wisst es ja, dass es geschrieben steht. Oder soll ich es wirklich noch lesen? Hier ist also Folgendes gesagt worden. Damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge. Ganz gleich, durch wen und wann Gott gesprochen hat. Auch wenn sein Wort durch Menschenmund ergangen ist, ob es 100 oder 1000, 200 oder 2000 Jahre dauert, spielt keine Rolle. Ob 70 oder 490, spielt auch keine Rolle. Wenn Gott ein Wort der Verheißung gegeben hat, dann wird er darüber wachen und es zur Zeit, da es geschehen soll, auch erfüllen. Ich lese weiter von Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Reiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir übertragen. Und er ist es auch, der mir aufgetragen hat, ihm zu Jerusalem in Judäa ein Haus, einen Tempel zu erbauen. Ein König, ihr wisst, Daniel hatte eine Vision von vier Tieren. Und diese vier Tiere stellten die vier aufeinander folgenden Weltreiche dar. Eins dieser Weltreiche war das Medo- und Persische Reich. Zu der Zeit war Kyros, der König, in diesem Weltreich. Und Gott sprach durch den Propheten Jesaja: Kyros ist mein Knecht. Er wird all meinen Willen ausführen. Amen. Gott musste einen ungläubigen König nehmen, um seinem Volke Israel die Weisung zu geben, Amen. Dahin zu gehen, wohin sie gehören. Ich wünschte, dass alle Denominationen alle Gotteskinder herausschmeißen, und das in Kürze. Habt ihr es mitgehört? Habt ihr es mitgehört? Denn es gibt manche, die ja nicht hinaus wollen. Sie meinen, sie können Babylon heilen, wie der Prophet Jeremia an anderer Stelle sagt. Und zum Schluss muss er ausrufen: Lasst uns abziehen. Wir wollten Babylon heilen. Es ist aber nicht zu heilen. Überlasst es sich selbst. Wir täten gut, wenn wir all diese Bibelstellen mit Verstand und in Andacht lesen, in uns aufnehmen und dann Offenbarung Gottes dabei empfangen würden. Ich lese weiter. Vers 3. Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue dort das Haus, den Tempel des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der in Jerusalem wohnt.
Amen.
Solch eine Verordnung gibt der Weltherrscher zu der Zeit. Und warum gibt er sie? Weil er sie geben muss. Auf das Gottes Wort, wie es geredet wurde, durch den Mund Jeremias seine Erfüllung findet. Dank sei Gott. Mein Herz jubelt und jauchzt. Gott lebt. Gott wirkt. Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. Er kann doch Herzen lenken wie Wasserbäche. Machen wir uns doch keine Sorgen, als müssten wir Gott helfen. Machen wir uns lieber darüber Sorgen, dass Gott uns helfe. Denn erst dann ist uns geholfen.
Amen.
Denn so steht es im Propheten: Heile mich, dann bin ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Was ist hier die Bedingung? Wie lautet die Ankündigung? Alle, die zu seinem Volke gehören. Nicht alle, sondern die zu seinem Volke gehören. Ich lese es noch einmal. Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, nämlich zu dem Volke Israel, mit dem sei der Herr sein Gott. Alle anderen konnten bleiben, wo sie waren. Aber das Volk Gottes durfte nicht bleiben, wo es war. Es musste zurückkehren. Die Zeit Gottes war da. Der heilige Befehl des Allmächtigen wurde weitergegeben. Die anderen, bitte hört's noch einmal. Die anderen konnten alle bleiben, wo sie waren. Hatten ja verschiedene Nachbarn. Meder, Perser, wer sie alle waren, Israeliten. Alle wohnten ja in dem gleichen Reich. Wer sollte sich aufmachen? Das Volk Israel. Jeder, der zu diesem Volke gehörte, die anderen konnten bleiben, wo sie waren. Wer soll sich jetzt aufmachen? Wer soll jetzt zurückkehren? Doch mit Sicherheit Nicht alle, die in ihre eigenen Richtungen gehen, sondern diejenigen, die erkennen, dass das Wort unseres Gottes ewig gilt, wie wir es gestern hier aus Jesaja 40 vorgelesen bekamen. Alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Der Geist des Herrn weht darüber und das Gras verdorrt, die Blume verwelkt und ist nicht mehr da. Und dann sprich oder rufe, alles Fleisch, die gesamte Menschheit ist wie Gras. War eine sehr ernste Predigt, aber sie musste gebracht werden. Auch das hat Bruder Russ und auch ich schon ein wenig betont vorhin. Alle die gefeierten Leute werden eines Tages gefeiert sein, es sei denn, sie fügen sich in den Plan Gottes hinein. Wie viele Würdenträger, wie viele Mächtige sind schon längst begraben und nicht mehr da. Aber der Allmächtige bleibt in alle Ewigkeiten und alle, die ihm vertrauen, werden mit ihm sein. Sein Thron steht fest für immer und ewig. Viele Throne sind nicht mehr da, aber der Thron Gottes wird ewig sein. Und wir werden mit ihm auf seinem Throne sein. Gelobt sei sein herrlicher Name. Ich glaube es, weil Gottes Wort es so gesagt hat. Wir haben hier die herrlichste Lektion auf unsere Tage, auf unsere Zeit. Und warum haben wir sie? Weil auch wir in der Zeit der Zurückführung leben. Nicht, dass es missverstanden wird. Nur Gottes Volk. Nicht die anderen. Nur Gottes Volk. Und Gottes Volk ist bis jetzt noch überall zerstreut. Ich denke da an den Vergleich, den Bruder Brennan einmal gab, als er ins Krankenhaus gerufen wurde und für eine Sterbende beten sollte, die ihn darum ersuchte. Und am Nebenbett war auch jemand, oder auf dem Nebenbett. Und auch da war Besuch. Und als Bruder Brennan sagte, ich will jetzt beten, oder lasst uns jetzt beten, dann zieht eine Dame den Vorhang und hat etwa wissen lassen, also uns geht das nichts an. Und er fragte, ja, sind Sie nicht Christ? Und dann sagte sie, wohl, wir sind Methodisten. Und dann sagte er anschließend, danach habe ich Sie nicht gefragt. Ich habe sie gefragt, ob sie gläubig sind, ob sie wirklich Christ sind. Es gibt Christen unter den Mennoniten, Baptisten, Methodisten überall, aber dann sind sie nicht mehr Mennoniten und nicht mehr dies oder jenes. Dann tragen sie nicht den Namen einer Denomination, sondern den Namen des Herrn.
Amen.
Und es kommt wirklich darauf an, dass alle Gotteskinder in allen Denominationen jetzt begreifen, dass sie zwar durch den Glauben an Jesus Christus Gotteskinder geworden sind, aber dass jetzt die Herausrufung an sie ergeht, nicht mehr zu bleiben, wo sie sind, sondern herauszukommen nach dem Wort der Schrift, wie wir es ja im 2. Korinther 6 gelesen haben. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Nicht die anderen Völkerschaften. Wartet nicht darauf, dass jetzt ganze Gemeinden zur Wahrheit kommen und Gemeinde des Herrn werden. Wartet aber darauf, dass aus allen Gemeinden die Gotteskinder herausgerufen werden und dass Gott ihnen die Augen öffnet und die Herzen auftut. Was sagte Jesus? Wenn ich erhöht sein werde von der Erde, was dann? Dann werde ich alle zerstreuten Gotteskinder zu mir ziehen. Alle zerstreuten Gotteskinder. Das Volk Israel war zerstreut. Der Herr sorgte dafür, dass es zurückkam. Und als sie zurückgekommen waren, geschah ja etwas ganz Wunderbares. Sie begannen, die Stadtmauer zu bauen, dann den Tempel, dann den Altar und alles an der Stätte, an der es vorher stand. Nicht an neuem Ort, nicht neue Maße, nicht neuer Grund gelegt, nicht neues Fundament ausgeschachtet, sondern an heiliger Stätte, die gleichen Maße, dieselbe Stärke, dieselbe Einteilung, alles hundertprozentig, wie es vorher war. Amen.
Amen.
Das ist Gottes Ziel mit der herausgerufenen und zurückgeführten Gemeinde in diesen Tagen. So wie sie damals nach Jerusalem zurückkehrten, die Stadtmauer aufbauten, den Tempel errichteten, den Altar aufbauten, die heiligen Geräte zurückbrachten, und es geschrieben steht, die Herrlichkeit des zweiten Tempels soll größer sein, als die Herrlichkeit des ersten war. Und es geschah also. Gott hat dafür Sorge getragen. Zu Jerusalem, an heiliger Stätte. Die Stätte, die Gott erwählt hatte, die Maße, die Gott angegeben hatte. Begreift ihr, worum es jetzt geht? Heraus aus all der babylonischen Verwirrung, und bitte, mögen doch alle, die herauskommen, die Verwirrung da lassen, wo sie war, und nicht mit sich tragen und mit sich bringen. Lasst Babylon, wo Babylon hingehört, und lasst den babylonischen Mantel, wo er hingehört, lasst das alles zurück. Ihr sollt kommen.
Ja.
Nicht die überlieferten Dinge. Ihr sollt herauskommen. So wie ihr seid.
Ja.
Und auf dem ursprünglichen Grunde neu erbaut werden. Paulus sagte, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt wurde.
Amen.
Hier unter Nehemia, unter Esra, unter Zerubabel, Haggai, all die Propheten. Sie waren dort. Unter göttlicher Aufsicht ist gebaut worden. Nach göttlicher Weisung, nach göttlichen Maßen ist gebaut worden. Nicht Deuter sind da gewesen, sondern Propheten sind da gewesen, denen das Wort und der Wille Gottes geoffenbart wurde. Deshalb leben auch wir jetzt in einer prophetischen Zeit. Wir brauchen keine Deuter. Wir brauchen das prophetische Wort, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Wir haben heute Vormittag keine Zeit mehr, in diese Dinge einzugehen. So Gott will, heute Nachmittag Fortsetzung. Aber das ist das Gebot der Stunde. Das ist im Plan Gottes, zurückzukehren. Den Schutt alles beiseite zu räumen. Das ursprüngliche Fundament freizulegen. Und da, so wie es gelegt wurde, es stehen zu lassen und darauf legen. Gegründet auf der Lehre der Apostel, auf dem Grund und Boden der Apostel, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Das ist keine neue Lehre. Das ist eine alte Lehre, die Gott neu auf den Leuchter gestellt hat. Und das müssen wir begreifen. Gott ist es ernst, um diese Sache zu tun in diesen Tagen. Oh, dass uns dieser heilige Ernst erfassen würde. Damals, als der Befehl oder das Gebot des Kyros erging, machten sich die Leute auf den Weg. Sie folgten, sie gehorchten, sie ließen alles hinter sich zurück und kamen nach Jerusalem, um die Stadtmauer, den Tempel, den Altar, alles wieder an gleicher Stelle aufzurichten. Derselbe Tempel entstand, wie er vorher war. Auf dem gleichen Fundament, in den gleichen Maßen, in derselben Ein- und Anordnung, alles war nachher, wie es vorher gewesen ist. Ich glaube, dass Gott eine Botschaft an uns hat ergehen lassen, über die nicht gestritten, die nicht gedeutet werden sollte, aus der wir erkennen, Gott hat geredet, Gott ruft heraus, Gott führt zurück, er baut und vollendet seine Gemeinde auf den Tag seiner nahen Wiederkunft. Und wer Bedenkzeit braucht, der bedenke, dass die Zeit ihm davonlaufen könnte. In der Stunde, in der Gottes Wort an uns ergeht, wie es im prophetischen Heilsratschluss unseres Gottes bestimmt worden ist, braucht niemand mehr Bedenkzeit. Dann ist nämlich die Zeit gekommen. Dann hat die Stunde geschlagen, sich aufzumachen, um dem Gebot und Befehl des Herrn unseres Gottes, ganz gleich, aus welchem Munde er ergeht, in Übereinstimmung mit den Worten. Ihr seht, Daniel las darüber nach. Hier hat ein heidnischer König aussprechen müssen, damit das durch den Mund Jeremias ergangene Wort des Herrn in Erfüllung ginge. Oder ausführen, regte der Herr den Geist des Perserkönigs an. Gott hat also dafür gesorgt, dass zur rechten Zeit das rechte Wort gebracht wurde. Ihr Lieben, heute haben wir, oder in dieser Zeit, haben wir eine Botschaft. Eine wirklich göttliche Botschaft. Es ist die letzte, die Gott in diesem letzten Abschnitt der Heilszeit an uns alle richtet. Jeder, der zu seinem Volke gehört, mache sich auf und kehre zum Herrn und zum Worte Gottes zurück. Amen. Kehre zurück zu der Lehre, wie sie im Urchristentum von Jerusalem ausgegangen ist. Denn so hat der Prophet Jesaja schon angekündigt. Das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen, und die Belehrung vom Berge Zion, nicht von Rom. Da geht eine ganz andere Lehre aus. Zurück nach Jerusalem. Rückorientierung an das, was die Apostel im Namen des Herrn gepredigt und von Gott geoffenbart bekommen haben. Zurück zu dem alten Fundament, aufgebaut zu werden als eine Stätte Gottes im Geist, um geistliche Opfer darzubringen. Gott wird kein neues Fundament legen. Gott wird seinen Plan nicht ändern. Bei Gott bleibt alles beim Alten. Wohl dem, der jetzt begreift, dies ist die Stunde Gottes. Dies ist unser Tag. Überlegung ist nicht mehr am Platze. Glauben ist jetzt gefordert. Glauben an das, was Gott verheißen hat. Wie viele Stellen könnten gelesen werden, um zu zeigen, in welch einer Weise sich Gottes Wort jetzt erfüllt. Könnt ihr die Parallele sehen? Gott hat im Alten Testament verschiedene Wege mit Israel gehen müssen. Und dann schreibt Paulus in 1. Korinther 10, rückblickend, all die Dinge sind ihnen erfahren, unseretwillen, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Gott hat durch das, was mit Israel geschah, den Weg der Gemeinde vorschattiert, aufgezeigt. Diesen Weg haben wir jetzt zu gehen. Lasst ihn uns mit Freuden gehen. Amen. Wer zu seinem Volke gehört, wird doch alles stehen und liegen lassen. Ich denke jetzt an unsere innig geliebten Geschwister aus der Sowjetunion. Ihr hattet doch nichts gegen eure Mitbürger, aber ihr wusstet, dass ihr deutscher Herkunft seid. Nun seid ihr zurückgekommen, wie es damals gesagt wurde, ins Reich. Lasst mich diesen Vergleich ziehen. Ganz oder abgesehen, wo wir alle wohnen. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Es zieht uns zurück. Die Türen haben sich geöffnet. Der Weg ist frei geworden. Amen. Kommt zum Herrn zurück, alle ihr Enden der Erde, alle, die ihr zum Volke Gottes gehört. Amen. Kommt zurück zu dem Gott, der in Jerusalem wohnt, in deinem und meinem Herzen, der das Wort von Jerusalem ausgehen ließ, bis an die Enden der Erde. Kommt zurück. Die Türen haben sich doch geebnet oder geöffnet. Die Wege haben sich doch gebahnt. Gott hat es doch so gefügt. Ihm, unserem Herrn, dem wirklich alles an uns gelegen ist, wollen wir heute danken. Und das von ganzem Herzen. Dass es geistlich gesehen jetzt auch so ist. Die Türen haben sich geöffnet. Die Wege sind frei. Wer herauskommen will, muss bald kommen. Denn die Türen werden sich so und auch so wieder schließen. Unser Herr sagte, wirket, bis ich komme, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Jetzt ist dieser Tag, dies ist unser Tag, ein herrlicher Tag, ein Tag, den Gott gemacht hat.
Amen.
Und allen, die zu seinem Volke gehören, erhebt euch, kommt zurück zum Herrn, und er wird uns gemeinsam segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Er wird alles auf demselben Grund und Boden aufbauen. Und wir werden mit hineingefügt werden und so den Tempel des Herrn zu seiner Ehre bilden. Und er wird unter uns wohnen und wird mit uns sein und es auch bestätigen. Ich glaube, dass der lebendige Gott sich als lebendig in unserer Mitte erweisen wird.
Amen.
Ich glaube es aus voller Überzeugung. Er hat sein Wort gesandt und dann wird er folgen lassen, was er uns in seinem Worte verheißen hat. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Und alles Volk sage Amen.
Amen.
Amen. Amen. Lass uns aufstehen, dem Herrn danken. Ich bitte Bruder Russ, dass er mit uns gemeinsam dankt.
Himmlischer Vater,
mein Gott,
danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein kostbares und heiliges Wort, das wir auch heute Morgen wieder hier neu auf den Leuchter gestellt bekamen. Wir sehen immer wieder aus deinen Worten, Herr, wie du mit den Deinen warst,
Halleluja,
wie du für die Deinen gesorgt hast. Wie du sie wieder zurückgebracht hast, Herr. Herr, bei dir ist nichts unmöglich, Herr. Alle Dinge sind möglich. So sehen wir es aus deinem Worte, Herr. Und auch in unseren Tagen sind alle Dinge möglich, Herr. Denn du bist noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Herr, du kannst noch herausbringen, Herr, dein Volk aus allen Denominationen, aus aller Verwirrung, Herr, und kannst sie in dein Licht hineinstellen, welches du auf den Leuchter gestellt hast, welches da leuchtet, Herr, in dieser Zeit uns den Weg voran. Halleluja. Preis und Dank sei dir für diese Gnadenstunden, für dein teures und heiliges Wort. Möge es in unsere alle Herzen so mächtig hineingefallen sein. Möchten wir von allem los sein, Herr, und dir dienen, Herr, aus der Tiefe unserer Herzen, wie wir es gehört haben, aus deinem Worte. Lass uns nicht lau und träge werden, sondern vorwärts schreiten, im Glauben und im Vertrauen, Herr. Preis und Dank, Ruhm und Anbetung sei deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen.
Amen.